Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
333 Spiel- und Dokumentarfilme aus über 80 Ländern, das war das Programm der letzten Tage im kanadischen Toronto beim dortigen Filmfest, das traditionell ein Höhepunkt für die nordamerikanische Filmbranche darstellt. Besonders die Weltpremieren der großen Hollywood-Studios stehen im Fokus der Presse, weil sich die amerikanische Filmszene ja schon auf die nächste Oscar-Kampagne vorbereitet. Uns interessieren natürlich die wichtigsten Filme und Highlights des Festivals, weil das meiste davon auch schon bald zu uns ins Kino kommt. Und Susanne Burg hat sich die fast 330 Filme für uns angeschaut und ist mir aus Toronto zugeschaltet. Hallo Susanne.
Hallo.
Sag mal, wie viele Filme sind es denn jetzt geworden?
Ach ja, natürlich 333. Ach, ich fürchte aber realistisch vielleicht gerade mal so 10%. Es ist echt frustrierend, weil so viel parallel läuft und man sich entscheiden muss zwischen einem oder dem anderen Film und man weiß immer, man verpasst irgendwas total Spannendes. Ist so.
Du kennst das Festival ja schon aus früheren Ausgaben und hast jetzt ein paar Ausgaben ausgelassen, bist jetzt wieder da gewesen. Wie hat sich denn das TIFF, wie es ja so schön abgekürzt wird, verändert?
Es gibt immer noch die Schlangen von begeisterten Menschen. Es ist ja ein Publikumsfestival, einmal um den Block. Aber was deutlich geworden ist, die Tickets sind sehr viel teurer geworden für das Publikum. Bis zu 40 Euro ist es quasi unmöglich, an Tickets zu kommen. Die Menschen beschweren sich so ein bisschen, also weil einfach sehr viele VIPs diese Tickets bekommen und dann so das normale Publikum nicht mehr ganz so leicht daran kommt.
Die großen Debatten jenseits der Filme, die gehen natürlich auch nicht am TIFF vorbei. Also die Streaming-Dienste, wie vor allem Netflix, wurde dieses Jahr heiß diskutiert. Auch die Frauenfrage steht, ehrlich gesagt, im Zentrum der Struktur des Festivals sogar. Was waren das denn für Diskussionen vor Ort?
Ja, man hat hier wirklich setzt sich sehr dezidiert ein für mehr Vielfalt bei jedem Film, also Vielfalt bei Frauen. Jeder Film, der von einer Regisseurin ist, und es sind in diesem Jahr 40%, also bei jeder Frau gibt es online auf der Webseite einen Hinweis genau darauf, dass dieser Film von einer Frau ist. Man kann dann gleich auch Geld spenden, denn man hat in Toronto ein 5-Jahres-Programm aufgestellt, Frauen hinter und vor der Kamera zu fördern, auch finanziell. Das ist eine Sache. Man will auch die Vielfalt bei Journalisten fördern, weil man der Meinung ist, dass sich auch der Blick der Presse auf Film ändern muss. Das führt dann dazu, dass man, wenn man sich akkreditiert, angeben muss, ist man Frau, also man muss was sagen zur sexuellen Orientierung, zur ethnischen und religiösen Zugehörigkeit. Und denn Toronto unterstützt, wie auch Sundance, seit letztem Jahr Journalisten und Journalistinnen von Minderheiten und dazu gehören eben auch Frauen. So, dann sagtest du schon, Streamingdienste werden auch hier diskutiert. Sie sind eigentlich selbstverständlicher Teil des Festivals, aber es gibt auch hier kleine Verhakungen. Das Festivalzentrum ist nämlich in einem Multiplex-Kino und das gehört einem Konsortium Cineplex, das wiederum eine Kinoauswertung von Streamingdiensten fordert, mit einem Zeitfenster, bis die auf die Plattform kommen. Und die haben sich also geweigert, diese Filme zu zeigen, sodass dann alle Filme von Netflix und Amazon während des Festivals nicht hier, sondern woanders laufen mussten.
Der Unterschied zwischen dem Filmfest und einem Filmfestival ist ja, dass es bei einem Fest keinen internationalen Wettbewerb mit Jury gibt. Du hast es ja schon erwähnt. Toronto hat ja 2015 dennoch einen Preis für sogenannte künstlerisch hochwertige Filme etabliert. Aber der hat nie wirklich eine große Bedeutung erhalten. Jedenfalls nicht die, die man sich vielleicht gewünscht hat. Nun gibt es seit diesem Jahr eine neue Preisverleihung, ein Gala-Event mit Abendessen. Wer wird da geehrt und wie erfolgreich verspricht denn dieser Preis zu werden?
Ja, dieser Preis, finde ich, ist mehr im Geiste von TIFF ehrlicher. Ich denke, der hat einiges Potenzial. Es ist keine Jury, die den auswählt, sondern ausgewählt von den beiden Co-Chefs Bailey und Vincente, um, wie sie sagen, wichtige Filme des Jahres und langjährige Filmschaffende zu würdigen. Die beiden Hauptpreise haben in diesem Jahr Meryl Streep bekommen und Joaquin Phoenix. Sie spielen in zwei Filmen mit. Meryl Streep ist die Darstellerin in Steven Soderberghs The Laundromat und Joaquin Phoenix natürlich im Joker, der nach seinem Gewinn in Venedig auch hier wirklich noch für große Begeisterungsstürme gesorgt hat. Und Joaquin Phoenix hat dann den Preis indirekt auch bei der Preisverleihung ein bisschen hops genommen, indem er gesagt hat:
I don't know who's really giving me this award, who's responsible for this or why. And frankly, I don't care. My publicist said somebody wants to give me an award and I said I'm in. Let's do it.
Also ich weiß zwar nicht wirklich, wer mir den Preis gibt und wofür, sagt er, aber ehrlich gesagt ist es mir egal. Mein Agent hat mir gesagt, jemand will dir einen Preis überreichen und ich habe gesagt, ich bin dabei. Also im Grunde genommen ist es eine weitere Veranstaltung, um Aufmerksamkeit zu generieren für bestimmte Filme, um noch weiter das Profil zu schärfen als Startrampe für die Oscars. Man lehnt sich damit natürlich auch ganz schön weit aus dem Fenster, denn es ist sehr früh in der Award-Season, in der Preisverleihungssaison. Aber es ist ein interessanter Schritt. Man wird sehen, in diesem Jahr war die Entscheidung zumindest, ja, ganz gut, würde ich sagen.
Dann lass uns auch jetzt über das Wichtigste sprechen, also für uns zumindest, ne? Die Filme. Die Amerikaner lieben ja das Wort Buzz, also den Hype, den plötzlich ein Film folgt. Alle wollen ihn sehen. Welcher war das denn dieses Jahr?
Ja, man kann es immer auch so ein bisschen an der Länge der Schlange vor dem Kino sehen. Und ein Film hat wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes für große Wellen gesorgt, nämlich Waves. Da wurden jetzt mehrere Sondervorführungen noch anberaumt, weil der Andrang von Vertretern aus Presse- und Filmindustrie so groß war. Es ist ein Film, der schon zuvor in Telluride lief bei dem Festival von Trey Edward Schultz, bei dem man schon am Anfang ja wirklich in den Bann gezogen wird mit einer Kamera, die ständig in Bewegung ist, die sich an die Fersen des Protagonisten heftet. Das ist Tyler, ein privilegierter afroamerikanischer Jugendlicher in Florida, der mit seiner Freundin feiert, der für den Highschool-Abschluss lernt und zum Training als Ringer geht. Also man bekommt so ein bisschen den Alltag mit.
I'm trying to give you the tools to succeed in this world. It's not easy out there. Everything I do is for you. Everything.
I know you're under a lot of pressure right now, but I'm just getting really scared.
True love is a place to call home.
Ja, man hört am Anfang den Vater, der meint es gut, der will dem Sohn ja wirklich auch so die Realität schwarzen Lebens beibringen und ihm sagen, dass er härter arbeiten muss als der Durchschnitt, der aber damit seinen Sohn auch sehr unter Druck setzt. Und wir beobachten Tyler dann so bei einer zerstörerischen Abwärtsspirale, ausgelöst dadurch, dass die Freundin schwanger wird. Aber dieser Film erzählt auch sehr viel mit über den Zustand der USA, von der Verlogenheit dieser Abtreibungsdebatte. Am Ende ist man so durcheinander gewirbelt, wie auch der Film das tut, alleine mit der Kamera und der dramaturgischen Intensität. Also ein hervorragender Film. Und dann gibt es natürlich auch noch Jojo Rabbit, einer der sehr wenigen Comedies unter den großen Filmen im Festival. Und ja, ein Film, bei dem du, glaube ich, schon den Trailer auswendig kennst, oder?
Ja, genau. Man hat ja manchmal so Lust auf Filme, die man zuerst nicht sehen bekommt. Das ist die Satire des Neuseeländers Taika Waititi. Es ist eine Komödie, die im Zweiten Weltkrieg spielt, über einen Jungen, der eigentlich ein überzeugter Hitlerjunge sein will, letztendlich aber ein Angsthase ist, also eben Jojo Rabbit. Und dieser Junge imaginiert sich einen Kumpel und das ist gerade dieser hier geworden.
Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed.
Adolf Hitler, gespielt vom Regisseur selber. Susanne, die Erwartungen waren groß. Die Kritiken, die ich jetzt so mitbekommen habe, die waren durchmischt. Wie hat dir denn der Film gefallen?
Ich fand ihn super. Also es ist wirklich so eine bitterböse, unterhaltsame, smarte Satire. Besonders in der ersten Hälfte, da sehen wir, wie Jojo Rabbit im Wald beim Training mit der Hitlerjugend versucht mitzuhalten, aber immer scheitert. Er will ja so gerne so ein ganz überzeugter Nazi sein, ist aber, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen feige. Und deswegen versucht immer sein Freund Hitler, ihn zu motivieren. Und hier gerade zeigt der Film, wie pervers und absurd die Idee der Nazis war, Kinder derart zu manipulieren. In der zweiten Hälfte verliert er ein bisschen die Geschwindigkeit und geht dann von der bösen Satire weg hin zur großen Emotion. Denn Jojo Rabbit kann natürlich kein überzeugter Hitlerjunge bleiben. Das verlangt die Dramaturgie des Films. Er muss lernen, dass die Nazis böse sind. Und trotzdem war die Kritik der vor allem nordamerikanischen Presse, dass die Nazis ja zu sehr Cartoon bleiben, dass man sie sozusagen weglachen kann. Ich sehe die Kritik nicht, das erzählt der Film irgendwann irgendwie mit. Er bleibt halt einfach nur radikal bei der Perspektive des Jungen und buchstabiert es nicht alles aus.
Susanne, wir haben ja schon anfangs über die Frauenquote des Festivals gesprochen. Es erfüllt das Festival wirklich vorbildlich. 40%, da können Cannes, Berlin und Venedig sich hinten anstellen. Wie wirkt sich das aber auf die Geschichten auf den Leinwänden aus? Gab es denn auch mehr weibliche Perspektiven in den Filmen?
Definitiv. Also wirklich, ich würde sagen, 40%, wie die Frauenquote ist.
Wow.
Es gibt sehr viele Filmbiografien über starke Frauen. Der Abschlussfilm hier ist ein Biopic über Marie Curie von Marjan Satrapi oder ein Film über Harriet Tubman, der afroamerikanischen Kämpferin gegen die Sklaverei, also auch die Fluchthelferin dieser Underground Railroad. Beide sind sehr klassische Biopics, die das Leben chronologisch erzählen und sich auf die Fahnen geschrieben haben, zu erzählen, wie stark und eigen und kämpferisch die Frauen waren. da ist mir manchmal die Botschaft etwas zu sehr im Vordergrund. Aber ein Film gibt es, dem ich wirklich alle Aufmerksamkeit der Welt wünsche, und zwar Proxima von der Französin Alice Vinoncourt. Eva Green als Astrophysikerin, die vor dem Start einer einjährigen Mission zur ISS steht und ein hartes Training absolvieren muss und ihre Arbeit und ihre Mission damit vereinbaren muss, sich von ihrer 7-jährigen Tochter zu verabschieden. Sie ist mehr oder weniger alleinerziehend, während ihre Abwesenheit soll der deutsche Ex übernehmen, gespielt von Lars Eidinger. Und wir sind auf der einen Seite sehr viel bei der Vorbereitung dabei. Es ist ein sehr, sehr präziser Einblick in den Alltag einer Astrophysikerin. Das ist total interessant. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Film über eine Mutter-Tochter-Beziehung. Also eben die alleinerziehende Mutter, die sieht, was sie ihrer Tochter antut, die schon im Laufe der Vorbereitung ein bisschen den Kontakt zur Tochter verliert. Also zwischendurch, man versteht beide Seiten, die Tochter und die Mutter. Ist ein wirklich sehr berührender Film geworden.